Auch ich grüße euch und freue mich, hier bei euch zu sein. Wir hatten in der Gemeinde Hussenhofen vor einigen Monaten eine Predigtreihe über Ehe und Familie. Und eine Predigt davon, da ging es um das Ehren der Eltern. Ehre deinen Vater und deine Mutter, also dieses vierte Gebot, das wir uns heute näher anschauen wollen. Und bevor wir in das Wort einsteigen, möchte ich noch beten und bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Ja, Herr, unser Gott, der du uns dein Wort, der du uns deinen Willen gegeben hast, wir wissen, dass wir dich brauchen, um dein Wort zu verstehen, um diese Worte, die wir oft lesen, auch mit unserem Verstand fassen zu können. Vor allem aber, dass wir wissen, wie man es richtig auslebt, wie leben wir als deine Kinder deinem Willen entsprechend. Und wir bitten dich, dass du ja, uns segnest, dass du unsere Ohren, unsere Herzen aufmachst, dein Wort verstehen und auch in unserem Leben umsetzen zu können. Darum bitten wir dich. Amen. Ich bitte euch mit mir zusammen, das zweite Buch Mose, Kapitel 20, aufzuschlagen. Und die Bibelkenner werden mit Sicherheit wissen, dass wir hier die 10 Gebote finden. Zweite Buch Mose, Kapitel 20. Und dort ab dem Vers 12 lesen wir dieses vierte Gebot, das wir uns anschauen wollen. Und dort lesen wir, 2. Mose, Kapitel 20, Vers 12, Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ein kurzes und recht einfaches Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ich habe zu Beginn eine Frage an euch. Wir sind ja hier im Alten Testament, im zweiten Buch Mose. Und die Frage, die ich an euch stelle, ist, wer glaubt, dass dieses Gebot, das wir hier gerade gelesen haben, uns heute gilt? Also wer glaubt, dass er zur Erfüllung dieses Gebotes verpflichtet ist? Bitte ich einfach mal kurz die Hand zu strecken. Ja, vielen Dank. Keine Angst, hat keine Konsequenzen. Wenn wir in dieses zweite Buch Mose hineinschauen, warum und wem diese 10 Gebote gegeben wurden, dann sehen wir, dass diese Gebote dem Volk Israel gegeben wurden und nicht uns. Das Volk Israel ist nach den 10 Plagen aus Ägypten ausgezogen, durchs Schilfmeer gezogen, das lesen wir im Kapitel 12 und 13, den Auszug, dann im Kapitel 14 durch das Schilfmeer durch und dann im dritten Monat nach dem Auszug ist dieses Volk in der Wüste Sinai angekommen und hat sich dort gelagert. Und wenn wir, in meiner Bibel ist das eine Seite zurückblättern, im Kapitel 19, dann lesen wir es, dass sie dort in dieser Wüste ankamen. Und in dieser Wüste hat Gott mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen. Und der Inhalt dieses Bundes war, dass wenn das Volk auf Gott und seine Gebote hört und sie befolgt, wird Gott sie reichlich segnen. Wenn das Volk aber nicht gehorcht, wenn sie Gottes Gebot brechen und sich von Gott abwenden, dann wird Gott ihnen keinen Segen geben. Und wir lesen in 3. Mose 26, was Gott sagt, was dann passiert. Furchtbare Dinge, Hunger, Not, ja, bis hin zum Tod für die Menschen. Und in 2. Mose 19, im Vers 8, lesen wir dann folgende Worte. Das Volk antwortet über Mose, Gott, wie sie auf diesen Bund eingehen. Und sie sagen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das Volk oder diese Worte werden uns in der Bibel 3 weitere Male wiederholt, also immer wieder wird wiederholt, das Volk ging auf diesen Bund mit Gott ein. Das Volk wollte das, was Gott ihnen gebot, das, was Gott ihnen gab, wollte das Volk befolgen. Sie gingen diesen Bund ein. Und so bekam das Volk das Gesetz, sie bekamen die Gebote von Gott in dieser Wüste Sinai. Sie führten dort, wo sie lagerten, die ganzen Gebote, die Ordnungen ein, bauten dort an dieser Stelle die Stiftshütte auf und zogen erst 2 Jahre später von dieser Stelle weiter. Das lesen wir dann in 4. Mose Kapitel 10, ab Vers 11. Also von 2. Mose 20 bis 4. Mose Kapitel 10 wird uns berichtet, wie das Volk das Gesetz, die Gebote bekommen. Und wir kennen das dritte Buch Mose, das ist ja sehr anstrengend oder ja auch sehr mühsam zu lesen ist, weil dort viele Dinge beschrieben werden, was Gott von dem Volk erwartet. Nun, warum erzähle ich das alles? Nun, das vierte Gebot, das wir uns heute anschauen wollen und wo einige gestreckt haben und sagen, ja, es gilt mir heute, es wurde dem Volk Israel im Zusammenhang eines Bundes gegeben, im Zusammenhang einer Abmachung zwischen Gott und dem Volk, und das Volk ließ sich auf diese Abmachung ein. Die Gebote und all diese Regeln, die das Volk von Gott bekommen haben, sollten Gottes Willen zeigen. Gott zeigt durch sein Gebot und diese Satzungen, wie das Volk leben soll. Gott zeigt dem Volk auf, wer, wann und wie man Gott nahen kann. Da durfte nicht jeder einfach in die Stiftshütte rein, in das Allerheiligste, sondern Gott gab gewisse Ordnungen, wer, wann und unter welchen Umständen dort hineingehen darf. Gott lehrte sie durch das Gesetz, wie Menschen untereinander, miteinander umgehen sollen, vor allem wenn Schuld vorhanden ist, wie man damit umgeht, wenn jemand bei dem anderen etwas antut, wenn ein Schaden entstanden ist. Das wird alles durch dieses Gesetz von Gott beschrieben, was Gottes Wille ist, wie die Menschen leben sollen. Gott geht weiter. Gott sagt dem Volk, was es essen soll, was es nicht essen soll. Es sagt dem Volk sogar, was es feiern soll und was es nicht feiern soll. Wann sie gewisse Dinge tun sollen und was sie nicht tun sollen. Von was sie sich fernhalten sollen. All das ist in diesem Gesetz, das Gott dem Volk im Zusammenhang dieses Bundes gegeben hat, beschrieben. Und so ist auch dieses vierte Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter, ein Gebot, das Gott in diesem Zusammenhang gegeben hat. Und zwar, um dem Volk zu zeigen, was Gottes Wille ist. Nun, zu der Frage zurück, gilt dieses Gebot uns heute immer noch? Ich denke, ein jeder, der dem Willen Gottes entsprechend leben möchte, ein jeder, der Interesse an Gottes Willen hat, der achtet darauf, was Gottes Wille ist, der achtet darauf, was Gott beschreibt, unabhängig, ob das im Gesetz steht oder woanders steht. Und Gott zu dienen oder Gott gefällig zu leben, das tun wir Menschen ja, um von Gott Segen zu bekommen. Weil wir wissen, wenn wir unser Leben auf Gott ausrichten, wenn wir Gott dienen nach seinem Willen, dann wissen wir, dass Gott uns segnet. Nun, was heißt es jetzt konkret, seine Eltern zu ehren? Wie ehren wir unsere Eltern? Und es ist ja so, dass ein jeder Geborene ein Kind ist. Sprich, ob die Eltern leben oder nicht, spielt keine Rolle. Ein jeder ist Kind und hat Eltern, entweder lebende oder bereits gestorbene Eltern. Und ich möchte euch eine Auflistung geben, was es bedeutet, ganz praktisch, also da geht es schon um die Umsetzung, was es bedeutet, seine Eltern zu leben. Es sind Beispiele. Es bedeutet zum Beispiel, dass man über seine Eltern nicht schimpft, dass man über seine Eltern ehrenhaft redet. Das Wort Ehren bedeutet, jemandem Anerkennung, Respekt und Wertschätzung zu geben. Und so ist es, dass wenn wir darauf achten, unsere Eltern zu ehren, dann achten wir darauf, dass wir über unsere Eltern nicht schlecht reden. Ich bitte die Folie, ich weiß nicht, ob sie angekommen ist. Ja, genau. Ich habe eine Folie, da wollen wir einfach ein paar Punkte uns anschauen, was es bedeutet, die Eltern zu ehren. Der zweite Punkt ist, dass man die Eltern nicht kritisiert, dass man mit den Eltern nicht ständig debattiert. Wenn die Eltern einem immer erklären müssen, was man oder warum man gewisse Dinge tun muss, dann ist das nicht respektvoll, sondern man meint, es besser zu wissen wie die Eltern. Dann gehorsam zu sein ist ein Punkt. In Epheser 6, Vers 1 bis 3 wird uns beschrieben, dass der Gehorsam etwas mit dem Ehren zu tun hat. Also ihr könnt einfach weiterschalten. Ja. Genau. Dann die Gemeinschaft der Eltern aufsuchen. Wenn man seine Eltern ehrt oder wenn einem die Eltern wichtig sind, dann besucht man die Eltern. Dann geht man her und interessiert sich für die Eltern. Man opfert seine eigene Zeit, um mit den Eltern Gemeinschaft zu haben. Oder auch, dass man Interesse am Leben der Eltern zeigt. Man fragt, wie es den Eltern geht. Man informiert sich, man schaut, in welcher Lage sind die Eltern und geht auf die Eltern ein. Den Eltern zu dienen oder für sie zu sorgen, ist etwas, was uns die Bibel auch beschreibt, dass es das Ehren beinhaltet, nämlich dass man zum Beispiel den Eltern hilft, im Garten, beim Auto, beim Einkaufen, mit irgendwelchen Papieren, Arztbesuche, Termine und so weiter. Oder dass man auch in schwierigen Situationen den Eltern beisteht. Das bedeutet auch, die Eltern zu ehren, sie ja, respektvoll zu behandeln. Oder auch, wenn man zu den Eltern geht und sie bei wichtigen Entscheidungen um Rat fragt. Wenn man die Eltern fragt, wie würdest du das oder das machen? Das ehrt die Eltern, weil die Eltern dann wissen, mein Kind möchte wissen, was meine Meinung zu einer Sache oder zu einer Umsetzung ist. Und wir sehen jetzt hier eine Auflistung vieler praktischer Dinge. Und wenn wir uns die Dinge anschauen, dann sind es eigentlich ja, einfache und auch selbstverständliche Dinge. Da ist jetzt nichts Besonderes dran. Das ist jetzt nichts irgendwie tiefgehend, dass man dazu irgendwie eine Schulung oder sonst noch was braucht, um darauf zu kommen. Und doch, wenn wir auf unser Leben schauen, dann werden wir feststellen, dass, obwohl das einfache Dinge sind, wir Menschen uns doch oft schwer damit tun. Dass diese Dinge oft keine Selbstläufer sind, dass die Dinge nicht automatisch passieren. Und jetzt können wir Menschen sagen, ja, wir sind vergesslich, wir Menschen können ja nicht an alles denken und es gibt insgesamt 10 Gebote sogar. Und doch sind es eigentlich nur Ausreden. Wenn wir ehrlich sind, dann werden wir sehr schnell merken, dass das ja eigentlich von uns erwartet wird, aber auf der anderen Seite wir es nicht tun. Und wir wollen uns jetzt ein paar Gedanken darüber machen, warum es so ist. Warum ist es so, dass wir bei manchmal ganz einfachen Dingen, und das ist eigentlich ein ganz einfaches Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter, dass wir da trotzdem versagen, dass wir hier, obwohl es um den Willen Gottes geht, hier trotzdem uns schwer damit tun. Und ich habe eine weitere Frage an euch und bitte wieder mit Handzeichen zu bestätigen. Wer hat dieses Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter, schon einmal übertreten? Also wer hat hier nicht das getan, was eigentlich richtig wäre? Ja, strecken wieder, wenn ich es richtig gesehen habe, fast alle. Vielen Dank. Wisst ihr, dass wir alle, die jetzt eben gestreckt haben, Gesetzesübertreter sind? Also im Sinne von dem Bund, den Gott mit dem Volk geschlossen hat, dass den Bund gebrochen haben. Wir Menschen, wir versagen bei diesem einfachen Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter. Ja, schlimmer noch, wenn wir ehrlich sind und unsere eigenen Beweggründe anschauen, dann werden wir feststellen, dass wir Menschen dieses Gebot Gottes versuchen umzudeuten, uns schön zu reden, dass wir es verharmlosen. Oder wir versuchen, es so hinzudrehen, dass wir kein schlechtes Gewissen mehr haben. Wir werden gleich ein paar Beispiele oder werden gleich darauf eingehen. Allein die Frage, wem gilt dieses Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter, würde vermutlich hier zu unterschiedlichen Meinungen führen. Die einen sagen, dass es nur den Kindern gilt, die zu Hause bei ihren Eltern wohnen. Nun, ja, vielen Dank. Ihr schüttelt mit dem Kopf, ihr sagt, nee, das können wir hier aus dem Text nicht ableiten. Ja, das sagt die Bibel nicht. Oder dieses Gebot gilt nur den Kindern bis zum 18. Lebensjahr, weil ab dem 18. Lebensjahr ist ein Mensch sozusagen vom Gesetz eigenverantwortlich für sein Handeln und sein Tun. Also gilt dieses Gebot nur bis zum 18. Lebensjahr. Können wir das so behaupten? Nein, ich denke nicht. Also vom Text her haben wir da auch keine Grundlage. Oder wir sagen, dieses Gebot gilt nur den Kindern, die noch keine eigenen Kinder haben. Also wenn jemand eigene Kinder hat, dann muss er seine Eltern nicht mehr ehren, weil er ja jetzt selber Vater oder Mutter ist. Ich denke, auch hier sehen wir, gibt uns die Schrift keine Grundlage dafür. Es gibt Ausleger, die meinen, dass es hier in diesem Text gar nicht um den eigenen Vater oder die Mutter geht, sondern dass es hier eher um die Vaterschaftsrolle und Mutterschaftsrolle geht, dass wir diese Mutter- und Vaterschaft in Ehren halten sollen. Ich denke, wir werden schnell merken, dass das zu wenig ist, weil hier eindeutig steht, ehre deinen Vater und deine Mutter. Ja. In Matthäus Kapitel 15 wird uns berichtet, dass auch zur damaligen Zeit, zu Jesu-Zeiten, dieses Gebot verharmlost wurde, indem dass man gesagt hat, dass wenn jemand sein Geld Gott opfert, also vermutlich war es die Synagoge oder der Tempel gemeint, dass er nicht mehr für seine Eltern sorgen muss. Da geht es genau um dieses Gebot hier. Und die Logik hier war, dass wenn man seine Opfergabe dem Tempel gibt oder Gott gibt, damit das Reich Gottes gebaut werden kann, dann ist man frei von dem Gebot, seine Eltern zu versorgen. Und eigentlich ist das ein recht guter Gedanke, weil man sagt, Gott ist ja viel wichtiger wie irgendwelche Menschen, selbst wenn es die eigenen Eltern sind. Und wenn man sein Geld, also Gott, gibt, ist es besser, wie den Eltern zu geben. Nun, die Logik ist vielleicht nachvollziehbar, und doch sehen wir, dass Jesus dieses Denken scharf verurteilt. In Matthäus 15, Vers 6 lesen wir dann, dass Jesus sagt, ihr habt das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Das, was Jesus hier sagt, ihr geht her und baut euch eine Lehre, eine Logik auf, was ihr Menschen vielleicht für richtig und besser hält, aber damit macht ihr das Wort Gottes, das Gesetz, ungültig. Nun, wir Menschen, wir versuchen die Gebote Gottes, und ich hoffe, wir merken, dass es in dieser Predigt nicht nur um dieses Gebot geht, sondern man kann es auf die anderen Gebote genauso auch aufweiten, dass wir Menschen hergehen und Gottes Gebote oder Gottes Willen einschränken. Dass wir hergehen, diesem Gebot eine andere Bedeutung geben, damit wir ein ruhiges Gewissen haben. Oder vielleicht meinen wir es wirklich gut, weil wir einen höheren Sinn damit verfolgen. Wir haben eine bessere Logik, eine bessere Bedeutung für ein Gebot. Wir schauen uns manchmal die Umstände von Personen an. Wir schauen uns an, in welcher Gefühlslage ist ein Mensch, in welchem vielleicht geistlichen Zustand ist ein Mensch. Und passen dann die Gebote oder die Ordnungen Gottes dem Umfeld der Menschen an. Manchmal sagen wir ja, das Gebot Gottes führt doch niemals dazu, dass einem Menschen Schaden dadurch entsteht. Das Gebot Gottes führt doch niemals dazu, dass ein Mensch überfordert ist. Und wir gehen her und passen das Gebot auf die Umstände der Menschen an und meinen, damit Gott zu dienen. In Epheser Kapitel 6, Verse 1 bis 3 lesen wir folgende Worte. Epheser 6, Verse 1 bis 3. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erde. Hier wird der Gehorsam den Eltern gegenüber mit dem Ehren gleichgesetzt. Kinder sollen gehorsam sein. Das heißt, die Eltern zu ehren. Das sind eigentlich ganz einfache Worte. Doch wir Menschen, wir stellen dann den Umständen nach Fragen. Wir fragen uns zum Beispiel, bedeutet den Eltern gehorsam sein, auch dann, wenn Eltern sich zum Beispiel in das Leben der Menschen einmischen? Wenn Eltern gewisse Dinge fordern oder einem das Leben schwer machen, zum Beispiel Eltern mischen sich in Familien ein, wollen gewisse Dinge haben, dass gewisse Dinge befolgt werden oder umgesetzt werden. Zum Beispiel verbieten Eltern, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, Kerzen anzuzünden, einen Bart zu tragen, kurze Hosen zu tragen. Das sind, ich denke, Beispiele, die wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schon mal gehört davon haben. Ja? Oder Eltern sagen, man darf nicht in Urlaub fahren. Und jetzt die Frage an uns Kinder, wie gehen wir damit um? Sind wir verpflichtet, unseren Eltern in diesem Fall zu gehorchen? Wenn Eltern von uns etwas fordern, das nicht aus der Schrift oder nicht dem Willen Gottes entspricht, also sie handeln da nicht gegen den Willen Gottes, also wir versündigen uns ja nicht damit, wenn wir keine kurzen Hosen tragen. Aber sind wir verpflichtet dazu, unseren Eltern in diesem Fall zu gehorchen? Ich merke, ich hoffe, ihr merkt, dass das ein einfaches Gesetz dann plötzlich schwierig wird, wenn man gewisse Umstände anschaut. Ich möchte einen Schritt weiter gehen. Was ist mit Eltern, die ihre Funktion oder ihre Aufgabe als Eltern darin komplett versagen? Wenn Eltern zum Beispiel gewalttätig sind, wenn Eltern ihre Kinder vernachlässigen, sind solche Kinder verpflichtet, die Eltern zu ehren, sie respektvoll und ehrenhaft, anerkennend, wertschätzend zu behandeln? Gehen wir einen Schritt weiter. Eine Tochter wird von ihrem Vater missbraucht. Ist diese Tochter dazu verpflichtet, ihren Vater zu ehren? Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber wir merken, dass ein einfaches Gebot, wenn wir gewisse Umstände anschauen, plötzlich sehr kompliziert und herausfordernd werden kann. Die Eltern zu ehren, wenn die Beziehung gut ist, wenn alles gut läuft, die Eltern sich nicht einmischen, sich raushalten, das ist einfach. Wenn man eine sehr gute Beziehung zu den Eltern hat, ist das einfach. Aber wie ist es mit Eltern, mit denen man ja Schwierigkeiten hat, Meinungsverschiedenheiten hat? Warum ist es so, dass wir Menschen unter gewissen Umständen ja nicht in der Lage sind, das Gebot oder das Gesetz Gottes zu erfüllen? Warum ist das so? Warum gibt es einen Punkt im Leben, an dem wir Menschen sagen, nein, das kann nicht sein, das schaffen wir nicht? Ich möchte, dass wir dazu Römer 7 ab Vers 14 aufschlagen. Die Bibel beschreibt uns den Grund dafür, warum wir Menschen aus uns heraus an die Grenzen kommen und an einen Punkt kommen, wo wir Menschen sagen, nein, das kann nicht sein. In Römer 7 ab Vers 14 lesen wir, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich möchte hier kurz stehen bleiben. Wissen wir, dass das Gesetz von Gott geistlich ist? Dass es nichts ist, wo wir sagen, okay, das nehmen wir Menschen hin und machen es einfach, sondern dass es etwas Geistliches ist. Und Paulus schreibt weiter, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Die Bibel sagt uns, dass der Grund für die Gesetzesübertretung oder für die Sünde, dass wir nicht in der Lage sind oder manchmal das Gebot Gottes nicht erfüllen, dass der Grund dafür nicht die Umstände sind, dass der Grund dafür auch nicht andere Menschen sind, sondern dass der Grund wir selbst sind, nämlich unser Fleisch, wir als Menschen. Wir erkennen oft, dass unser Handeln, unser Tun nicht dem Willen oder dem Gesetz Gottes entspricht. Wir erkennen, dass das, was wir tun, falsch ist und wir wissen auch, was richtig ist. Und doch tun wir es nicht. Im nächsten Kapitel, Kapitel 8, beschreibt Paulus, warum das so ist. Und dort lesen wir ab Vers 5, Römer 8, ab Vers 5, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie, also die Gesinnung des Fleisches, ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Dieses Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter, es ist ein Gebot, das von Gott ist und somit ist es etwas Geistliches. Das Fleisch, also wir Menschen, mit unserem Verstand, mit unserer Logik, mit unserem Empfinden, wir sind nicht in der Lage, dieses Gebot zu erfüllen. Und in Römer 8 heißt es, denn das Fleisch sinnt auf das, was des Todes ist. Wenn wir aus unserem Fleisch, wenn wir aus uns heraus etwas tun oder beurteilen oder befolgen möchten, dann sinnen wir immer darauf, was für uns Menschen gut ist. Wir sind darauf bedacht, dass es gerecht, dass es richtig abläuft. Wir sind darauf bedacht, dass es vielleicht die ganzheitlich beste Lösung für alle ist. Aber wir sind nicht darauf bedacht, was der Sinn und der Wille Gottes ist. Im Vers 6 haben wir gelesen, denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Nun, wie kommen wir Menschen, wir Christen, wir Kinder Gottes dazu, dem Willen Gottes entsprechend zu leben? Wie kommen wir dazu, dass wir das Gesetz, das von Gott ist, erfüllen können und es dem Willen Gottes entsprechend erfüllen können? Ich musste hier an einen kahlen Baum denken. Ich denke jetzt, der Frühling ist zwar da, aber die Bäume sehen immer noch nicht nach Frühling aus. Und ein Baum, der kahl ist, der keine Frucht hat, da kann man hergehen und sagen, ja, ich möchte, dass der Baum Frucht hat. Also wir erkennen, wir wollen Gottes Gesetz erfüllen. Also geht man her und tut einfach. Man tut die Liste, die vorher aufgelistet war. Wir erkennen, ja, wir haben unsere Eltern schon lange nicht mehr besucht, wir haben die letzten Wochen oder Monate kein Interesse an dem Leben unserer Eltern gezeigt und gehen her und tun es jetzt. Wir sagen, ja, wir reißen uns jetzt zusammen und machen es. Und das ist so ähnlich, wie wenn wir an einen Baum hergehen und einfach Frucht aufhängen. Zum Beispiel ein Kirschbaum, aktuell noch komplett kahl, weder Blätter noch Frucht hängt drauf. Und wir gehen her und holen uns wo auch immer Blätter und Kirschen her und schmücken den Baum, gehen dann 2 Meter zurück und sagen, Mensch, ein wunderschöner Kirschbaum. Doch ich denke, wir alle wissen, dass das keine echte Frucht ist. Und die Zeit, nach einigen Wochen werden wir schnell sehen, dass die Blätter werden gelb, die gehen ein, die Frucht wird unappetitlich. Und so ähnlich ist es, wenn wir Menschen hergehen und uns aus unserem Fleisch heraus einfach etwas vornehmen und sagen, so, das mache ich jetzt. Im Vers 8 haben wir gelesen, die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Die Eltern zu ehren, indem man sich zusammenreißt, indem man sich Dinge vielleicht ganz konkret vornimmt, weil man erkennt oder auch daran erinnert wurde, dass man ja einen Fehler macht oder dem Gesetz nicht erfüllt. Das Gesetz zu erfüllen, indem man die Zähne zusammenbeißt, zum Beispiel die Eltern sagen einem was und wir schweigen einfach, tun so, wie wenn alles in Ordnung ist, das ist nicht echt, das ist aufgehängte Frucht. Und wir wissen, dass aufgehängte Frucht nach außen vielleicht keinen Unterschied macht, aber wir wissen, dass sie nicht echt ist, dass sie nicht von Herzen kommt und irgendwann mal anfängt zu faulen und zu stinken. In Galater 5, Vers 22 oder ab Vers 22, da lesen wir von der Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22, lesen wir: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und jetzt steht hier was ganz Bemerkenswertes. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Gegen die Frucht des Fleisches ist das Gesetz Gottes nicht gerichtet. Die aber, die dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Um das Gesetz Gottes, um dem Willen Gottes entsprechend leben zu können, braucht es echte Frucht, Frucht des Geistes. Der Geist ist es, der in uns die wahre Frucht hervorbringt. Nicht unsere Anstrengung, nicht unsere guten Vorsätze, nicht unser Wille ist es. Der Geist Gottes befähigt uns dazu, von Herzen gehorsam zu sein, auch wenn wir vielleicht ein anderes Verständnis haben. Der Geist ist es, der uns befähigt, von Herzen unsere Eltern zu ehren, auch wenn an den Eltern vielleicht nichts Ehrenhaftes dran ist. Ja, wir Menschen, wir können von uns heraus für eine Weile Frucht bringen, indem wir die Zähne zusammenbeißen, indem wir ein Lächeln aufsetzen, indem wir einfach Dinge ertragen und denken, die Zeit wird es schon regeln. Aber es ist nicht echte Frucht. Es ist nicht echt, es kommt nicht aus dem Herzen. Echte Frucht ist rein. Echte Frucht, wissen wir, entsteht aus der Wurzel. Echte Frucht wird von einem Baum so hervorgebracht, dass sie aus dem Baum kommt und nicht von außen. Wie bekommen wir geistliche Frucht? Wie kommen wir dazu, als Kinder Gottes, die den Willen Gottes erfüllen wollen, geistliche Frucht zu bringen? Jesus beschreibt es in Johannes 15. Da sagt Jesus, Johannes 15 ab Vers 1, Johannes 15 ab Vers 1 sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir Menschen, wir merken oft, dass wir in Dingen, die wir eigentlich tun sollten, versagen. Dass in uns etwas fehlt, dass in uns vielleicht die Liebe, vielleicht aber auch die Bereitschaft zum Vergeben fehlt. Und dann gehen wir Menschen her und sagen, ja, ich kriege das schon irgendwie hin. Es ist vielleicht schwer, es ist vielleicht nicht angenehm, aber irgendwie schaffe ich das schon. Und im Grunde genommen sagen wir, getrennt von ihm, also ohne Jesus, wird es vielleicht schwer, aber ich schaffe das schon. Jesus sagt im Vers 5, sagt er, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nicht nur ein bisschen, nicht nur irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen fehlerhaft. Nein, ihr könnt nichts tun. Ist uns das bewusst? Ist uns bewusst, dass wir in unserem Leben ohne Jesus, ohne den Geist Gottes, ohne dass Gott uns verändert, anderen Menschen nicht wirklich vergeben können? Dass wir ohne die Veränderung, dass Gott uns verändert in unseren Familien, als Ehemann, als Ehefrau, vielleicht als Vater oder Kind, nicht richtig leben können? Ist es uns bewusst, dass wir als Kinder ohne die Veränderung durch Gottes Geist unsere Eltern nicht richtig ehren können? Gott ist es, der durch seinen Geist uns befähigt, den Willen Gottes und auch zur Ehre Gottes entsprechend zu leben. Und das sowohl Gott gegenüber als auch anderen Menschen gegenüber. Die Bibel zeigt uns auf, dass das Leben mit Gott, wenn wir mit Gott leben, nicht Friede, Freude und alles wird gut. Oft haben Menschen so die Meinung, dass wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann wird in unseren Familien, in unseren Verwandtschaften alles super toll. Das ist nicht die Wahrheit, sondern da, wo Menschen in erster Linie auf Gott ausgerichtet sind, da entstehen Probleme, da entstehen Meinungsverschiedenheiten. Und der Grund dafür ist, dass die Logik der Menschen, die Logik des Fleisches eben nicht immer die beste Lösung ist. Ehre deinen Vater und deine Mutter, ruft uns das Gesetz auf. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Gesetz oder mit diesem Gebot heute von hier weg? Indem wir sagen, wir haben eine Auflistung gesehen, das ist der Maßstab ungefähr, das ist das, was wir tun sollten. Also nehmen wir uns jetzt Dinge vor. Und das ist ehrlich gesagt besser, wie dass wir gar nichts tun. Oder gehen wir her und erkennen, dass wir einen Mangel haben, dass in uns etwas ist, was noch nicht reicht. Dass wir vielleicht einen Groll haben oder in Meinungsverschiedenheiten bei unseren Eltern einfach noch nicht die Freiheit haben, das so anzunehmen, wie unsere Eltern es von uns fordern oder wollen. Und gehen zu Jesus und sagen, Herr, hilf mir. Und versuchen, aus Jesus, in Jesus zu bleiben. Und dass er uns in dieser konkreten Sache hilft und verändert. Was ist die Quelle deines Tuns? Was ist die Quelle, nicht nur bezogen auf dieses Gesetz oder dieses Gebot, was ist die Quelle deines Tuns in deinem Alltag? Wie du mit Menschen umgehst, wie du redest, ob du dich entscheidest, Menschen zu vergeben oder nicht, kommt das aus dir heraus, dass du sagst, ja, ich muss, es steht geschrieben, also muss ich? Oder suchen wir den Herrn auf, dass er uns verändert, dass wir wirklich in Freimütigkeit vergeben können, dass wir in Freimütigkeit Menschen lieben, in Freimütigkeit aufeinander zugehen können und echte Frucht hervorbringen? Wenn wir zurück auf das Volk Israel gehen, dann wissen wir, dass das Volk Israel den Bund an dem Berg Sinai, obwohl sie gesagt haben, alles, was der Herr uns gibt oder sagt, wollen wir tun, dass sie diesen Bund gebrochen haben. Und dass das, was in 3. Mose steht, eingetroffen ist. Gott hat sie vertrieben aus dem Land, Hungersnöte, viel Leid geschickt. Es gibt zwei Bünde. Den Bund am Berg Sinai, das uns auffordert, uns zeigt, was Gottes Wille ist. Und es gibt den Bund in Christus, der uns in Hebräer 8 beschrieben wird. Da werden diese zwei Bünde gegenübergestellt und uns gesagt wird, dass wir in Christus die Freimütigkeit haben oder die Möglichkeit haben, Gottes Willen oder gottgemäß zu leben. Und die Frage an uns ist, durch welchen Bund möchtest du Gottes Segen in deinem Alltag erleben? Durch den Bund am Berg Sinai, in dem du ein Gesetz bekommst und du versuchst, es von dir heraus zu erfüllen? Oder durch den Bund in Christus, in dem du ihn aufsuchst? In Johannes 15, wo es um diesen Weinstock und Rebe geht, in Vers 7 und 8 sagt Jesus weiter, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ich hoffe, wir sehen, dass die Quelle, dass der Zugangspunkt, um Gottes Willen zu erfüllen oder Gott nach dem Willen Gottes überhaupt leben zu können, Christus ist. Christus und sein Wort. Es ist nicht unsere Stärke, es sind nicht unsere Vorsätze, sondern Christus ist es, der uns befähigt. Ich möchte zum Abschluss noch beten, bitte euch dazu aufzustehen. Ja, unser Herr Jesus, du bist es, der uns verändern kann. Du bist es, der die Erlösung geschaffen hat, der du die Erfüllung des Gesetzes bist, den Maßstab, den wir Menschen niemals erreichen können, wo wir fallen, wo wir sündigen. Und doch bist es auch du, der uns befähigt durch dein Wort, durch deine Lehre. Du bist es, der uns befähigt, Menschen zu lieben, so wie du sie liebst. Menschen so zu begegnen, wie du es für richtig hältst. Da, wo wir Umstände oder Dinge sehen, vielleicht Fälle, Dinge, die uns angetan wurden, dass wir vergeben können. Dass wir in Reinheit und Freiheit die Menschen wirklich lieben können, so wie sie sind. Nicht, weil wir Menschen dazu in der Lage sind, sondern weil du uns dazu befähigst und veränderst. Und darum bitten wir dich, dass du uns hilfst, deinem Gebot und deinen Worten entsprechend zu leben und aus dir. Wir danken dir dafür, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist und reichlich gibst denen, die zu dir kommen. Amen.